Wir sehen ja jeden Tag, wie schnell es zu Ende sein kann. Und jeder Tag, an dem du morgens die Augen aufmachst, ist ein schöner Tag.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Heute darf ich euch einen wahren Helden des Alltags vorstellen. Bevor ich das aber mache, herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich hier mit regionalen Persönlichkeiten aus dem Südwesten zu ihrer Geschichte. Sie erzählen mir, welchen täglichen Herausforderungen sie sich stellen, wie sie ihre Motivation finden, was ihre Inspiration ist. Und ich bin ganz gespannt, was mir mein heutiger Gast heute erzählt. Er lebt den Traum vieler kleiner Jungen, denn er fliegt nicht nur durch die Lüfte, sondern rettet dabei auch noch Leben. Er stellt sich täglich großen Herausforderungen, sei es den schlechten Wetterbedingungen, die aufkommen können in unwegsamem Gelände oder auch enormem Zeitdruck. Sein Alltag ist voller Spannung, Action und Herausforderungen. Er fliegt zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod. Er ist Rettungspilot bei St. Christoph 5 in Ludwigshafen. Herzlich willkommen, Martin Müller.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Jessie. Sehr gerne bin ich hier.
Es freut mich, dass du da bist. Darf ich dir zum Anfang ein Mineralwasser anbieten?
Ja, sehr gerne.
Darf es mit viel Sprudel sein, Medium oder still?
Gerne Medium.
Gerne Medium.
Dankeschön.
Wie oft passiert es dir im Alltag, dass du gefragt wirst, darf ich auch mal mitfliegen?
Naja, also es kommt schon sehr oft vor. Wir haben viele, viele Zuschauer, die dort sind an den Einsatzstellen, die auch sehr gerne mal mitfliegen würden. Dafür sehen sie halt alle noch zu gesund aus und die meisten, die wir mitnehmen, die kriegen es dann später erzählt von ihren Angehörigen, dass sie mal im Hubschrauber geflogen sind. Viele kleine Kinder, die auch sehr viele Fragen stellen und auch gerne mitgenommen werden wollen, aber es ist halt nicht möglich.
Naja, wir hoffen ja eigentlich auch immer, dass es in dem Falle nicht dazu kommt, ne?
Ja, genau.
Wie kam der Wunsch bei dir zustande? Hattest du ein Vorbild oder ist dir in deinem Alltag mal jemand über den Weg gelaufen, der diesen Beruf schon gemacht hat? Und da hast du als kleiner Junge gesagt, wow, das möchte ich auch machen?
Ja, es gibt da so eine Geschichte. Mein Vater hat früher in dem Bereich Talfang, da komme ich gebürtig her, ist im Hunsrück hinten in der Nähe vom Flugplatz Hahn. Mhm. Da hat er auch so eine Rettungswache mit aufgebaut, privat. Also wir sind dann, die ganze Familie ist so ein bisschen infiziert. Und er ist dann immer mit dem Rettungswagen gefahren, war 24 Stunden war der bei uns vor der Tür und wir haben dann so Hausfrauen mit dabei gehabt, die haben dann Erste-Hilfe-Lehrgänge gemacht und alles haben wir komplett ausgebildet. Und da ist dann halt immer zwischendurch der Rettungshubschrauber der Christoph 10 bei uns gelandet. Auf dieser Strecke zwischen Wittlich und Hermeskeil lag oder liegt heute auch noch Talfang, vor uns war eine kleine Wiese und da sind die Jungs dann immer zwischendurch auf dem Rückweg dort gelandet und bei uns gab es immer Kaffee und Kuchen. Bei der Familie Müller gab es Kaffee und Kuchen und der Rettungswagen stand vor der Tür und dann sind die dort gelandet und da gab es immer Kaffee und Kuchen für die Crew von Christoph 10. Und dadurch kam so dieser Gedanke auf, Mensch, das ist total geil. Mhm. Das ist einfach eine coole Sache.
Jetzt habe ich doch direkt eine Zwischenfrage sozusagen. Ja. Gerade sagst du Christoph 10, heute arbeitest du bei Christoph 5. Ja. Was hat das mit diesem Namen auf sich?
Es gab ja damals den Christoph 1 und der ADAC hat diese Rettungshubschrauber ja ins Leben gerufen. Und der Schutzpatron der Reisenden, der heilige Christophorus, das ist so quasi das Maskottchen für die Rettungshubschrauber. Okay. Deshalb heißen die alle Christoph.
Interessant, vielen Dank. Ja. Welche Anforderungen muss man denn erfüllen, um diesen Job auszuüben? Also sowohl physisch als auch psychisch.
Ja, also die rein rechtlichen Anforderungen sind, dass du 1000 Stunden Berufshubschrauberpilot sein musst als verantwortlicher Luftfahrzeugführer und davon 500 Stunden im Rettungsdienst geflogen oder vergleichbar. Die Anforderung, die wir eigentlich so an unsere Leute stellen, ist, dass du sehr schnell Entscheidungen treffen musst. Du musst halt unheimlich kompatibel sein mit der Crew. Wir müssen, da wir ja zu dritt sind, müssen wir wirklich viele Sachen vor Ort schon erledigen können. Du musst dir vorstellen, dass wir auch teilweise als erstes an Einsatzszenario kommen, wo du 3, 4, 5 Schwerstverletzte hast oder noch mehr. Wir sind das erste eintreffende Rettungsfahrzeug quasi. Und dann ist unser Arzt der erste eintreffende Notarzt, der muss sich dann alle Patienten anschauen, eine Triage machen, also einfach katalogisieren beziehungsweise einfach die Verletzungsmuster so ein bisschen einschätzen und dann sagen, wer hat Vorrang bei dieser ganzen verletzten Bergung oder verletzten Versorgung.
Das heißt, du musstest vorab auch gewisse Fortbildungen vermutlich absolvieren?
Nein, also wir nicht. Wir sind nur die Piloten. Aber okay, natürlich kannst du im Team, kannst du natürlich nicht die anderen beiden alleine da stehen lassen. Wir gehen dann natürlich mit an den Einsatzort und versuchen dort zu helfen und zu unterstützen, soweit es uns möglich ist.
Hast du denn auch eine Ausbildung zum Rettungssanitäter?
Nein, keine Sanitäterausbildung, so Rettungshelfer. Wir haben ja früher dann auch mit 14 bin ich dann mitgefahren bei uns im Rettungsdienst. Also von daher kenne ich das Ganze
mit dir
ziemlich gut. Ja, genau.
Versuch uns doch mal einen Einblick in deinen Alltag zu geben, wenn man davon sprechen kann. Da passiert dann natürlich unfassbar viel, aber so ein kleiner Abriss.
Ja, also der Alltag fängt morgens an. Also ich bin immer persönlich immer so um 6 Uhr auf der Station. 6:30 sagt der Arbeitgeber offiziell Arbeitsbeginn mit einer Vorflugkontrolle. Da wird die Maschine gecheckt. Dienstbeginn offiziell ist dann 7 Uhr. Nachdem wir gebrieft haben, also der Rettungsassistent bzw. Notfallsanitäter macht eine komplette Vorflugkontrolle des medizinischen Equipments. Der Arzt unterstützt ihn dabei. Also hinten die ganze Kabine, wo unser Patient dann später zum Liegen kommt. Die muss überprüft werden, ich die Maschine. Und dann treffen wir uns so kurz vor 7, machen ein Briefing. Wie ist das Wetter? Wie ist alles andere? Ist die Maschine klar? Sind wir klar? Kann ja sein, dass jetzt jemand hat ein Kind zu Hause. Das Kind war nachts wach die ganze Zeit und hat gebrüllt. Und dann ist er vielleicht nicht so ganz mit grünen Kügelchen gesegnet, sondern nur mit gelben Kügelchen. Und dann müssen wir ein bisschen auf ihn aufpassen.
Okay, das heißt, ihr startet immer morgens, also Wochenende und Nachtschichten. Das bleibt euch in dem Fall erspart?
Nein, Wochenende immer. Also wir haben 365 Tage Dienst, aber das Ludwigshafen ist nur eine reine Tagstation. Wir arbeiten von 7 Uhr bis Sonnenuntergang. Also es wäre jetzt so zum Beispiel bis 18.15 Uhr, im Winter bis 16.30 Uhr. Mhm. Winter ist natürlich ganz toll und im Sommer bis 21.30 Uhr. Also Sommer sind es wirklich lange Tage, 15 Stunden 30 haben wir da Dienst. Und da gibt es aber natürlich auch Flugdienst und Ruhezeiten, so ähnlich wie die Lenkzeiten bei den LKWs.
Wie wichtig sind dann Routinen bei euch im Alltag?
Sind sehr wichtig. Routinen finde ich auch, ist ein sehr wichtiger Punkt. Nur darf man sich von Routinen nicht ablenken lassen. Also es führt öfter zu Zwischenfällen, wenn man zu sehr routiniert ist. Deshalb ist es auch immer schön, wenn wir im Team wechseln, dass man nicht immer nur ständig die gleichen Partner hat, sondern wirklich immer mal abwechselnde Partner, also Partner im Sinne eines Teams, weil nach 2-3 Jahren weiß jeder, wie der andere tickt. Und da ist das immer ganz angenehm, dass man mal zwischendurch wechselt.
Wie gehst du oder wie geht ihr mit dieser enorm großen Verantwortung um, die dabei entsteht?
Ach, ganz einfach. Wir sind ja 3 Profis. Wir sind 3 Vollblutprofis. Die Notfallsanitäter sind auf ihrem Gebiet 100% online. Der Arzt natürlich mehrere Jahre Notarzterfahrung und. Also wirklich alle Perspektiven. Wir, die Piloten, sind auch teilweise, die wir bei uns im Unternehmen haben, mit 4.000, 5.000 Stunden und mehr unterwegs. Also wir sind alle Vollprofis und wir wissen, wie es funktioniert. Also wenn du jemanden bei uns im Team erwischst, der diese Situation noch nie gesehen hat, dann ist es schon was. Aber wir haben immer die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Also bei uns ist es so, dass du irgendwelche Situationen, die vielleicht jetzt gerade nicht so ins Team reinpassen, weil der eine vielleicht ein bisschen angespannt ist, dann wird das auch sofort im Team besprochen. Oder Reanimation von Kleinkindern vor Ort. Da wird sofort das Team, was dort dabei war, das ganze Rettungsteam, Feuerwehr, alles bei schweren Verkehrsunfällen, wird danach ein Debriefing durchgeführt mit allen Leuten vor Ort. Dass die auch nicht mit irgendwas nach Hause gehen. Also es ist bei uns sehr wichtig im Team, dass wir immer klar sind und dass das Team vor Ort auch immer vernünftig nach Hause geht. Also wenn die jetzt Bauchweh haben mit so einer Reanimation, wenn du einen schweren Verkehrsunfall hast und der Mensch ist da wirklich sehr schwer verletzt und wir müssen Sachen machen, die normalerweise ganz, ganz selten draußen durchgeführt werden, Bein aboperieren oder was auch immer, dann musst du da schon mit den Leuten sprechen.
Das heißt, Teamwork makes the dream work.
Korrekt, ja.
Wie wichtig sind die Kollegen ansonsten für dich?
Sehr wichtig. Auf der Station ist es immer so ein familiäres Miteinander. Wir verbringen ja ziemlich viel Zeit auf den Stationen, so im Dienst. Wenn du siehst, wir sind mit 3 Piloten auf der Station, 365 Tage müssen wir abdecken, dann hast du schon sehr viel Zeit mit den Jungs und Mädchen und Frauen verbracht. Und es kommen natürlich auch private Gespräche daher. Dann kommt die Familie mal mit dazu, samstags, sonntags. Oder wir machen so Familien-Events, wo dann alle sich treffen. Und das ist halt einfach ein schönes Miteinander. Man lernt sich anders kennen, man geht auch anders miteinander um.
Du hast ja gerade schon erzählt, dass es auch oft ja, herausfordernde Einsätze gibt, in denen es dann auch mal zu ja, nicht so schönen Situationen kommt. Ja. Ihr habt ja auch Deep Briefings, glaube ich, hast genau. du gerade gesagt, ja. danach. Hast du das Gefühl, dass man trotzdem mit der Zeit vielleicht ein bisschen abstumpft?
Ja, das musst du. Also es ist so, wir ziehen uns morgens ein Jäckchen an und abends ziehen wir das Jäckchen wieder aus. Wir sind jetzt nicht so wie der bodengebundene Rettungsdienst, dass wir jetzt ziemlich lange in so einer Situation uns aufhalten. Wir kommen ja meistens mit dem Hubschrauber kurz in so eine Situation rein, versorgen die Patienten, nehmen die entweder mit oder übergeben den Rettungsdienst oder fahren mit dem ins Krankenhaus und sind dann wieder weg. Also es ist meist nur eine Momentaufnahme, wo wir in diesem Geschehen sind. Der bodengebundene Rettungsdienst ist meist länger vor Ort als wir. Es gibt aber auch Situationen, wo wir vor Ort sind, Ortsausgang zum Beispiel, stirbt jemand, der wird vielleicht vom Auto angefahren, überfahren. Da stirbt jemand, der ist im Ort sehr bekannt und dann kommt natürlich der ganze Ort daraus. Vielleicht noch die Eltern oder die Verwandtschaft. Und da wird es dann natürlich ein bisschen kritisch, da müssen wir auch auf uns selber aufpassen. Wir hatten das schon ein paar Mal, dass wir dann in so Situationen dann später entweder dieses Peer-System von uns in Anspruch nehmen, das ist so ein kollegialer Ansprechpartner. Da gibt es einige der Piloten bei uns auf der Station, die wir anrufen können, die kommen dann raus und unterhalten sich mit uns, sind extra geschult. Und falls dann dieses Team in diesem Bereich nicht mehr weiter käme mit einem Peer, dann kann man dieses psychosoziale Netzwerk, das gibt es auch bei uns, wird vom ADAC für alle Arten von uns Ärzte, Notfallsanitäter oder Piloten zur Verfügung gestellt. Also wir kommen da immer sehr gut raus aus dieser Geschichte. Wir hatten das ja vor 6 Jahren, dass in Speyer der Kollege von der DRF einen schweren Unfall gehabt hatte. Ein Rettungshubschrauber in der Platzrunde mit einem neuen Piloten, die haben geschult und sind von einem Flächenflugzeug quasi über den Haufen geflogen worden. Und da war unser Rettungshubschrauber vor Ort und der Rettungshubschrauber von der DRF in Mannheim ist dort auch hingeflogen. Und das ist natürlich, wenn du deine eigenen Leute da aus dem Hubschrauber bergen musst, aus dem Wrack, das geht natürlich an die Psyche. Und das war dann auch so, dass danach die Crew ist sofort entlassen worden in dem Sinne vom fliegerischen Dienst. Die sind noch nach Hause geflogen, dann kam sofort der neue Mediziner, ein neuer Notfallsanitäter, ein neuer Pilot. Und das ist halt wichtig, dass das dann sofort aufgearbeitet wird. Mhm. Da wird bei uns sehr großen Wert drauf gelegt.
Wie motivierst du dich denn nach so einem Tag dann trotzdem am nächsten Morgen nochmal aufzustehen und zu sagen, heute geht's wieder von vorne los?
Die Motivation ist ganz einfach. Wir sehen ja jeden Tag, wie schnell es zu Ende sein kann. Und jeder Tag, an dem du morgens die Augen aufmachst, ist ein schöner Tag. Ja, dann hast du Familie zu Hause, ist doch super schön. Und du kannst in diesem Job, kannst du anderen Leuten helfen. Das ist genau das, was wir wollen. Du hast so einen schönen Job. Wo hast du das schon, dass du einen Job hast, dass du den Leuten Hilfe bringen kannst draußen? Und von den Leuten, die du wirklich in die BG jetzt nach Ludwigshafen bringst, die sehr, sehr schwer verletzt sind, da kommen vielleicht 2, 3 Mal im Laufe des Jahres wieder runter zu uns auf die Station, bedanken sich mit dem Kuchen oder wie auch immer. Und das genügt schon. Ach, da blüht man doch auf. Das ist doch total klasse. Ich finde das immer so schön. Ja.
Du hast schon 2 Stichworte für mich gesagt. Einmal das Stichwort Familie.
Ja.
Und eben aber auch erzählt, dass es vorkommen kann, gerade im Sommer, dass du 15,5 Stunden am Tag arbeiten musst. Mhm. Ist es da manchmal schwierig, das Verhältnis zwischen Privatleben und Familie zu finden?
Ja, also jein. Die Familie weiß natürlich, worauf man sich eingelassen hat, das ist klar. Im Sommer haben wir wirklich sehr lange Tage, aber dann sind es maximal 3 oder 4 Tage am Stück.
Mhm.
Und dann haben wir wieder theoretisch 7 Tage frei.
Mhm.
Also der Schichtplan sieht wie folgt aus, du hast 4 Tage Dienst, 7 Tage frei und dann wieder 3 Tage Dienst. In den 7 Tagen, die du frei hast, hat der andere Kollege 4 Tage und der andere wieder 3 Tage. Also das ist gerade so im Sommer, brauchst du ja, wenn du lange Tage hast und viele Einsätze, so wir fliegen in Ludwigshafen im Sommer so zwischen 5 und 10 Einsätzen am Tag. Und da brauchst du dann schon mal so 2 Tage, dass du wieder so ein bisschen runterkommst. Weil die Tage sind halt doch sehr lang, sehr wenig Zeit, die du hast, um wieder ein bisschen zu regenerieren. Und dann brauchst du das schon zu Hause. Und da freut man sich schon, mit der Familie was zu machen. Einfach wegzugehen oder in die Pfalz, schön ein bisschen wandern, spazieren gehen, Fahrrad fahren. Das ist einfach auch eine schöne Gegend dann da unten.
Mhm. Besprecht ihr denn zu Hause auch dieses Risiko, was mit deinem Job einhergeht?
Ja, begrenzt. Also dieses Risiko ist jedem bewusst. Mhm. Ich meine, es ist halt so, in der Luftfahrt ist wie ein Feuerwehrmann. Wenn der Feuerwehrmann morgens aufsteht, kann es sein, dass er abends nicht mehr nach Hause kommt. So geht es mir auch. Damit kann ich umgehen, damit kann die Familie umgehen. Mhm. Wir verabschieden uns immer ganz lieb und herzlich, weil es könnte immer mal das letzte Mal gewesen sein. Mhm.
Du hast gerade schon erzählt, dass du mit deiner Familie auch gerne mal in der Pfalz dann unterwegs bist, ein bisschen wandern gehst. Was machst du sonst so, um zu entspannen?
Gerne saunieren. Ja, das ist immer schön. Oder in Spa-Bereiche gehen. Das macht dann schon einfach viel aus. Wie gesagt, spazieren gehen, ganz toll, mit Freunden sich treffen. Einfach die Zeit genießen, die einem bleibt.
Hat sich durch deinen Job deine Einstellung zum Leben verändert?
Ja, also ich habe es ja schon früh erfahren müssen mit meinen Eltern zusammen, wie es da draußen läuft. Dann habe ich mit 18 mal beim schweren Verkehrsunfall, bin ich auch Rettungsdienst gefahren bei uns und habe meine Schwester, die hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt und der haben wir da so das Leben gerettet. Die ist 10 Minuten vorher, ist die bei uns aus der Tür, hat gesagt, sie fährt zu ihrem Freund und dann kam bei uns der Notruf. Und da war das Auto natürlich total Schrott. Die ist einem Reh ausgewichen und hat sich da um einen Baum wirklich gewickelt. Und dann war sie wirklich sehr stark verletzt, sehr schwer verletzt, war fast tot. Und wir haben dann so ein Jahr lang mit ihr auf Intensiv arbeiten müssen. 3 Monate war es auf Intensiv, fast 3 Monate Lebensgefahr. Und ein Jahr war es im Krankenhaus. Und mein Vater hat sich da echt schwer um sie gekümmert, ganz viel gearbeitet. Sie hat quasi als kleines Kind wieder angefangen mit 18, konnte nicht mehr greifen, nicht mehr sprechen, nicht mehr lesen, gar nichts. Also das hat sie wieder neu bearbeiten müssen. Und das war so ein Punkt an dem Tag. Ich habe da ganz normal funktioniert, wie das halt so ist im Rettungsdienst. So funktionierst dann und 3 Tage später hat sie mir die Schuhe ausgezogen. Und das war dann so ein Punkt, wo ich dann nachgedacht habe, Mensch, guck mal, wie schnell sowas geht. Ja, und deshalb genießt du jeden Tag, wie ich eben schon gesagt habe. Du kommst, wachst morgens auf, klick. Cool, neuer Tag, neues Glück.
Dann erübrigt sich ja schon fast die Frage, was Gesundheit für einen Stellenwert bei dir im Leben hat. Aber
einen hohen Stellenwert, ja. Also Gesundheit ist schon sehr, sehr wichtig im ganzen Leben. Auch bei uns, gerade so für die Fliegerei ist das sehr wichtig, weil der Fliegerarzt, wir müssen jedes halbe Jahr über 40, jedes halbe Jahr zum Fliegerarzt. Und der schreibt dich ja klar, wenn da Probleme ärztlicherseits bestehen oder wie auch immer du Probleme hast, musst du es immer mit dem Fliegerarzt besprechen. Der nimmt dich entweder aus dem Flugdienst raus oder es gibt halt bestimmte Lösungen dafür, die dann mit dem Fliegerarzt besprochen werden.
Was machst du, um fit zu bleiben?
Fahrradfahren, spazieren gehen.
Vermutlich sollten wir wahrscheinlich dann auch alle ein bisschen besser auf unsere Gesundheit achten, oder?
Ja, ich meine, da ist ja jeder seines Glückes Schmied. Es ist halt immer so, es gibt bestimmte Situationen im Leben, da klappt es halt nicht immer, dass du da immer der tollste Sportler bist. Es gibt halt viele Leute, die Sport morgens früh schon machen. Und ich bewundere das immer, wenn du so Leistungssportler da hast, die wirklich Gas geben das ganze Leben lang. Die sind aber dann nachher wahrscheinlich auch kaputt in Knien, in Gelenken. Also ein gesundes Mittelmaß, denke ich mal, soll es schon sein.
Hast du festgestellt, dass du im Privatleben ängstlicher wirst?
Nein, überhaupt nicht. Ich bin auch bis eine ganze Zeit lang Motorrad gefahren und habe da die Motorradfahrer abgeholt. Also du weißt ja, wie du fährst. Wenn diese Synapse zwischen Drehgas, Griff und Kopf, wenn das alles passt, dann funktioniert es auch. Natürlich ist immer der dich über den Haufen fährt, ist halt immer der Punkt. Aber gut, das kannst du nicht eingrenzen. Mittlerweile ist es wieder so, dass ich das Motorrad verkauft habe, aber nicht deshalb, dass was passieren kann, sondern einfach, um mit der Familie ein bisschen mehr Zeit zu verbringen.
Der Tod scheint mir in deinem Leben sehr präsent zu sein.
Ja,
hast du Angst vorm Tod?
Nein, im Gegenteil. Also wenn er morgen kommt oder also ich weiß, wie es halt so ist, der Sensenmann, wenn der vor der Tür steht und dann mal kurz klingelt, dann kannst du vielleicht noch mal einmal so eine Ehrenrunde drehen, aber irgendwann kommt er, das ist halt so. Ich habe da kein Problem mit.
Glaubst du, dass der Job diese Einstellung mitgebracht hat oder ist das eine Typsache?
Ja, ist vielleicht doch Typsache. Also musste ich damit früh beschäftigen. Ich habe mich damit sehr früh beschäftigt, auch durch den Rettungsdienst mit meinem Vater, mit der ganzen Crew. Wir waren ja nachher 33 Leute, Ehrenamtliche, die da gefahren sind. Und dann bekommst du das natürlich hautnah mit, schon als Kind schon in die Wiege gelegt, dass du da sehr drauf achten musst und dass es halt alles sehr endlich ist. Und wenn du wie bei uns im Hubschrauberrettungsdienst bist, dann hast du natürlich diese schlimmeren Notfälle öfter als ein bodengebundener Rettungsdienst. Die haben vielleicht ein, zwei, dreimal im Monat solche schweren Verkehrsunfälle oder andere Zwischenfälle. Und wir haben das vielleicht im Sommer so zwei, drei, viermal am Tag. Also du lernst schon, dich selbst zu sortieren und dir einzugestehen, dass das halt alles, dass du es nicht in der Hand hast. Ist halt so. Und dann sieht man es schon ein bisschen anders.
Martin, nach den ganzen intensiven Fragen brauche ich jetzt ein bisschen was fürs Herz.
Ja.
Erzähl uns doch mal bitte eine lustige Anekdote aus deinem
Ach so, ich dachte, ich soll dich jetzt mal drücken.
Ach so, das können wir nachher machen.
Ja, eine lustige Anekdote. Ja, also wir haben ja immer auf Station haben wir öfter mal Leute, die zu uns kommen und sich bedanken. Und da gab es vor kurzem schon mal eine Bekannte, die jetzt, ja, ich bin mit einem Kollegen von mir, sind wir mit dem Motorrad gefahren und kamen dann kurz drauf, auch hier in der Nähe, kamen wir zu einem schweren Verkehrsunfall, wo sich zwei Autos getroffen haben. Und die haben sich dann wirklich so schwer getroffen, dass wir die einzigen waren, die dort helfen konnten. Wir waren zu dritt mit dem Motorrad dann unterwegs und wir waren alle drei vom Rettungsdienst. Und die anderen sind alle weggefahren. Also es war sehr, sehr surreal für uns. Die sind uns alle entgegengekommen, haben alle gesagt, könnt umdrehen, da ist ein schwerer Verkehrsunfall. Und dann sind wir da hingefahren und haben gesagt, ja, wer hilft denn da? Hat keiner geholfen. Die haben mal da geholfen. Haben dann wirklich zwei Hubschrauber bestellt und alles gemacht, damit das alles läuft. Feuerwehr war da. Wir haben den älteren Leuten, waren zwei ältere Leute und eine junge Frau. Die junge Frau hat wahrscheinlich auf dem Handy geguckt und ein Kind hinten dabei gehabt. Und ist dann wahrscheinlich in Gegenverkehr gekommen. Also weiß ich jetzt nicht genau, aber müsste wohl so gewesen sein. Und die beiden Eltern haben wir dann auch mit dem Hubschrauber wegfliegen lassen. Deren Tochter kam dann irgendwann und hat dann im Auftrag von den Elternleuten, dass wir ihnen das Leben gerettet haben, die sind wirklich schwerst verletzt gewesen, haben danach auch noch so eine Lungenembolie und alles noch gekriegt. Also sie sind wirklich dem Tod zweimal von der Schippe gesprungen und die hat sich dann bei uns bedankt. Und diese Frau kommt jetzt öfter mal zu uns und bedankt sich und ist auch bei einem Hautarzt von mir, die Bekannte. Und da kam ich dann zum Hautarzt und habe dann gesagt, wieder einen Termin gehabt. Dann sagte ich, ach, Sie sind doch der Pilot hier. Das ist doch total lustig. Das war also ein witziges Erlebnis, ja.
Vielleicht sollten wir an der Stelle auch noch mal zu ein bisschen Zivilcourage aufrufen und ein bisschen appellieren. Ich bin gerade so ein bisschen sprachlos von dem Fall, dass ihr sagt, ihr seid zu diesem Rettungs- oder ja, privat eigentlich zu einer Unfallstelle gekommen. Die Leute sind euch entgegengekommen und haben gesagt, ja, dreht um, da ist ein Unfall.
Ja.
Das trifft mich doch jetzt gerade sehr und vielleicht an der Stelle nochmal nicht wegschauen, helfen.
Ja, egal was, einfach da bleiben, um Hilfe, entweder telefonieren oder ein bisschen zur Hand gehen. Das war wirklich ein schwerer Unfall. Wir waren da zu dritt und es hat wirklich so 10 Minuten später gedauert, bis dann der erste Rettungsdienst kam, dann die Feuerwehr und die Hubschrauber. Und dann haben wir diesen, so einen Einsatz, wo wir normal als Hubschrauber dazukommen, haben wir ja von Anfang an miterlebt. Also wir waren eine Stunde vor Ort, bis dann alles fertig war und haben dann noch ein Debriefing mit der Feuerwehr und der Polizei und allem drum und dran gemacht. Die Feuerwehr und die Polizei hat uns am Anfang immer weggeschickt, weil sie gesagt hat, wir wären nur ganz normale Motorradfahrer. Dann kam die Polizei und hat gesagt, hier, ihr geht da mal weg. Was habt ihr hier zu suchen? Dann haben wir gesagt, jetzt mal ruhig bleiben, geht ihr mal weg, ihr tut ja hier nichts. Ja, dann haben wir uns da halt schön miteinander unterhalten. Es war eine sehr, sehr schöne Sache.
Ja, lass uns gerne bei dem Thema noch ein bisschen bleiben. Was kann ich denn konkret tun, wenn ich an so eine Unfallstelle dann komme?
Ja, als Wichtigstes erstmal die Sicherung und Hilfe rufen. Hilfe rufen, die Leitstelle 112, der europaweite Notruf, den Notruf wählen. Wer meldet, wo ist was passiert, wie viele Personen, diese 5 Ws. Ganz, ganz wichtig. Einfach eine dezidierte Meldung, Rückmeldung an die Leitstelle geben, was ist passiert, wie viele Personen sind verletzt, wo befindet sich der Einsatzort, vielleicht auch, wie kann ich anfahren, wenn ich irgendwo auf der Autobahn oder auf freier Pläne bin. Es gibt ja Unfallstellen, die für den Rettungsdienst normal gar nicht so einsehbar sind. Das ist ganz wichtig.
Und wenn ich dann eine verletzte Person vor mir liegen habe, wie verhalte ich mich dann am besten? Händchen halten zur Not auch?
Das hilft immer. Händchen halten hilft immer. Es kommt immer darauf an, wen du da hast, wie die Verletzungen sind. Gerade Motorradfahrer mit Wirbelsäulenverletzungen oder schwere Verkehrsunfälle, keinen aus dem Auto rausziehen, sei denn das Auto brennt. Einfach warten auf Hilfe bzw. Händchen halten hilft wirklich bei sehr vielen Personen. Einfach nur Händchen halten, dass du da bist, dass jemand da ist und dich unterstützt und Hilfe gibt. Ansonsten, wenn die Person nicht mehr ansprechbar ist, stabile Seitenlage, versuchen, falls reanimationspflichtig wird oder absehbar ist, dass er reanimationspflichtig ist, dann reanimieren. Sehr gerne.
So wie wir es alle schon gelernt haben in der Fahrschule.
Ja, Erste-Hilfe-Lehrgang. Also deshalb fände ich es auch sehr, sehr angebracht, wenn man das alle so 3 bis 5 Jahre wiederholen müsste. Wäre, glaube ich, eine Urpflicht. Dann auch, finde ich, auch immer sehr gut, diese Organspende. Geschichte gerade auch in diesem Zusammenhang, dass jeder sich diesen Ausweis besorgt, der es gerne machen möchte, dass man das einfach macht.
Ich habe ja eben nach Geschichten fürs Herz gefragt und schon sind wir wieder abgedriftet. Gab es denn irgendwas Kurioses, was dir schon mal in deiner Laufzeit passiert ist?
Kuriose Fälle haben wir auch schon gehabt, dass wir irgendwo an Nacktbadestränden gelandet sind und die Leute dann halt nackig neben dir stehen und dann, ja, du denkst dann, naja, gut, ist nicht so der Renner, aber gut, okay, ist halt normal so. Und wenn du mit dem Hubschrauber landest am Strand, dann sagen wir dann immer so im Anflug, Achtung, jetzt gleich mal gucken, erst halten sie sich so Brüste zu, dann kurz da weiter unten zu und dann kommt der Sandstrahleffekt. Und dann drehen sie sich alle rum und dann siehst du natürlich den nackten Popo.
Jeden Tag eine neue Überraschung.
Ja.
Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, dass dich sehr wenig aus der Ruhe bringen kann. Also auch heute Morgen, ich kann es ja ruhig offen erzählen, war ich deutlich aufgeregter als du. Aber kann es jemandem trotzdem gelingen, dich aus der Ruhe zu bringen? Oder hast du Nerven aus Stahl?
Naja, also wir sind so trainiert. Also wir sind ja, ich bin ja auch bei uns als Lehrer tätig und als Checker bei uns im ADAC. Und da musst du versuchen, gerade in dem Job schon so ein bisschen, jetzt will ich mal überspitzt sagen, so ein bisschen eine coole Socke zu sein. Weil es nützt dir nichts, wenn du gerade in der Fliegerei einen Zwischenfall hast und du sitzt dann im Flieger und sagst, oh Scheiße, was ist jetzt passiert? Was meinst du, was da hinten los ist? Wenn du sowas sagst, dann flippen die ganzen Leute im Hubschrauber aus. Also willst du versuchen, so ein bisschen Ruhe, so viel Ruhe wie möglich auszustrahlen. Und das, glaube ich, gelingt mir immer ganz gut. Klar kannst du mich aus der Reserve locken, gibt es bestimmt ganz, ganz coole Sachen, aber darf ich nie sagen.
Die verrätst du uns heute nicht, okay. Was bedeutet Fliegen denn für dich?
Ja, Fliegen ist so mein Traum von früher gewesen. Jetzt so langsam bin ich in Altersteilzeit. Jetzt bin ich gerade 4 Monate in Altersteilzeit, werde das dann in 3 Jahren und 8 Monaten beenden. Die fliegerische Laufbahn, die ich dann 90 begonnen habe. Also habe da schon ein bisschen was auf dem Buckel. Und dann ist es auch gut so für mich. Also ich bin damit zufrieden, habe ein schönes Leben gehabt, habe ein sehr, sehr anspruchsvolles fliegerisches Leben gehabt und habe da wirklich alle Stars und Sternchen mitgemacht, habe da die Klitschkos schon geflogen, Steffi Graf und alles. Ich war nicht nur beim ADAC, ich habe ja auch früher normal privat angefangen mit den Schuhmachern, Steffi Graf, mit dem Boris Becker und sowas sind wir dann Einsätze geflogen, die haben wir von A nach B geflogen oder früher Leute ins Sportstudio geflogen, die dann um 10 Uhr im Sportstudio sein mussten. Die haben wir dann irgendwo abgeholt nach irgendwelchen Fußballspielen oder Tennisspielen und haben die dort hingeflogen, damit die wieder pünktlich kommen oder pünktlich wieder zum Flieger, damit die wieder nach L.A. fliegen können und. Also Stars und Sternchen hatten wir schon, also tolle, tolle Zeit gehabt die ganze Zeit. Das waren 7 Jahre vorher, bevor ich zum ADAC gekommen bin. 90 bis 97 und ab 98 bin ich seit 1998 beim ADAC. Und das waren halt sehr witzige Jahre. Also wirklich total klasse.
Also jetzt holst du mich natürlich auch an einem ganz anderen Punkt ab. Ja, erzähl mir doch gerne mal was aus der Zeit noch. Also wie war das mit den Promis über Deutschland zu jetten und was hat man da so mitbekommen? Wie ist so der Alltag, wenn man dann der Chauffeur der Lüfte ist, wenn ich das so sagen darf?
Ja, und jetzt komme ich mit einer ganz coolen Nummer. Ich habe früher mal die Sabrina Settlur fliegen sollen. Die kennst du ja vielleicht, die Schwester S. Damals gab es den ersten The Dome, das erste The Dome-Konzert in Frankfurt. Mhm. Und die hatten in Stuttgart in der Hans-Martin-Schleyer-Halle vorher irgendwie ein Konzert. Und dann sollten wir die abholen mit zwei Hubschraubern in Stuttgart. Auf der Cannstätter Wasen haben wir die dann abgeholt und sollten nach Frankfurt an die Messe fliegen und die dort wieder hinbringen zu dem Konzert. Und wie der Martin so ist, kennt er natürlich die Sabrina Settlur nicht. Also habe ich bei uns in der Operation gefragt, wer denn das ist. Dann mussten die mir erstmal Lieder vorspielen und mussten die mir mal zeigen. Und dann habe ich mir die angeguckt, habe gesagt, ja okay, dann als sie fertig waren mit ihrem Spiel da unten in Stuttgart, sind die wohl an mir vorbeigelaufen und irgendwann stand die Sabrina hinter mir und hat so mir auf die Schulter geklopft, hat gesagt, hör mal, bist du der Kutscher? Ich sagte, ja. Ja, dann müssten wir jetzt mal los. Ach so. Und da war der Xavier Naidoo noch im Background-Chor bei ihr. Und da hat sie sich vorne links neben mich gesetzt, der Xavier Naidoo und die anderen zwei Kollegen noch dazu hinten drin. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich kenne deine Musik gar nicht, aber ich fliege dich jetzt mal nach Frankfurt. Ich habe gesagt, wie, du kennst das nicht? Hab ich gesagt, ja, ich habe das irgendwie, habe ich verpasst. Und dann hat sie gesagt, okay, wollen wir ihm was singen? Und dann haben die alle ja gesagt, dann haben die bis Frankfurt mir so ein Privatkonzert gegeben im Hubschrauber, aber allerfeinstens. Und als ich dann immer mit Frankfurt Tower gesprochen habe, um den Anflugweg zu kreuzen, dann hat er nur gefragt, was ist denn bei dir los? Hab ich gesagt, hallo, ich habe hier ein Privatkonzert, ich fliege gerade die Sabrina, fliege ich hier spazieren? Und da waren die völlig von Socken. Also das war eine coole Sache. Das war sowas, das bleibt stecken. Oder mit dem Michael Schumacher nach so einem Qualifying, als er dann vom Hockenheimring zu seinem Flieger nach Mannheim, als ich den dann dahin geflogen habe und hat das Qualifying nicht so gut bestanden, war der natürlich völlig außer sich. Mhm. Aber ein ganz, ganz lieber Kerl. Also auch Rubens Barrichello und sonst Leute, David Coulthard und sowas. Also das sind Persönlichkeiten, die man natürlich ganz anders jetzt trifft. Also wir sind ja auch nur eine kurze Zeit mit denen zusammen, aber die verlassen sich natürlich auf einen. Mhm. Ich bin ja der Pilot und fliege die Maschine. Und das ist schon eine ganz andere Klasse, wie du da unterwegs bist.
Was würdest du denn jemandem raten wollen, der in deinen heutigen Beruf einsteigen möchte?
Ja, es ist schwieriger geworden. Also wir haben früher natürlich, also ich habe früher eine ganz tolle Zeit gehabt. Da lag das Geld vielleicht auf der Straße, wenn man es so sagen darf. Und da war halt Hubschrauberfliegen ja schon für Reiche da, aber das war halt so Standard für Reiche. Und wenn du das heute siehst, wird ja alles verpönt. Und wir haben heute sehr viele Drohnen unterwegs. Vielleicht erinnerst du dich, früher gab es über den Ortschaften Hubschrauber, die drüber geflogen sind und haben Bilder gemacht. Das war SP Luftbild, das war damals eine große Firma, die ganz viele junge Piloten aufgenommen hat. Die sind dann tagelang, wochenlang unterwegs gewesen mit einem Kameramann auf der linken Seite oder auf der rechten Seite und die haben dann Fotos von den Ortschaften, von den Häusern gemacht und 4 Wochen später hast du die Fotos kaufen können. Mhm. Sind die zu den Häusern und haben die Häuser abgeklingelt, haben die Fotos verkauft. Und das ist so ein Wirtschaftszweig, der komplett weggefallen ist für die jungen Piloten. Heute hast du Piloten, die das lernen wollen. Die sind mit 18, 20, 22, kommen die schon zu uns oder 24. Und das ist vielleicht ein bisschen zu früh, weil du hast das, was ein Pilot ausmacht für uns im Rettungsdienst, ist ziemlich zügig Entscheidungen zu treffen. Du hast ja eben im Intro schon gesagt, mit verschiedenen Wetterkonditionen klarkommen. Wir haben natürlich im Herbst und im Frühjahr oder auch im Winter Wetterlagen, die sehr marginal oder kritisch sind, die wir deuten und entscheiden müssen. Und wir müssen dann für die Crew entscheiden, fliegen wir den Patienten von A nach B oder kommen wir da nicht mehr hin, fahrt ihr bodengebunden. Und das macht halt einen fertigen Piloten aus. Da gehört viel Erfahrung dazu. Und diese Erfahrung bekommst du halt nicht, wenn du nur nebendran sitzt und halt immer zuguckst, sondern wenn du 2.000-3.000 Stunden alleine draußen fliegst. Powerline, Pipeline-Kontrolle, und es gibt ja diese Hochspannungskontrolle, findet alle 14 Tage statt, das gibt's immer noch. Und wenn du in so eine Firma reingehst, dort einen Fuß im Unternehmen hast und dort fliegst 2.000-3.000 Stunden, dann bist du natürlich der Mann für uns, weil du bist dann da, hast bei ganz marginalen Wetterbedingungen geflogen, hast deine Entscheidung selbst getroffen, hast dich schon verflogen und stehst irgendwann am Ortsschild und denkst, ah, da bin ich. Ist jedem schon passiert. Also jeder Pilot, der sagt, hat es noch nie verflogen, ist völlig Käse. Also du musst das machen, damit dann bei dir irgendwann so ein Punkt erfolgt, wo du sagst, oh, aha, muss ich besser aufpassen. Und das sind so Sachen, die einen Piloten reifen lassen und das brauchst du, um später bei uns in der Operation wirklich gut zu funktionieren. Ja.
Gibt es etwas, was du unserer Zuhörerschaft heute ans Herz legen möchtest?
Genießt jeden Tag. Ja, ist einfach schön. Und ja, seht die Welt vielleicht nicht so traurig, wie es ab und zu mal ist. Ein bisschen mit dem Lächeln auf dem Auge nach Hause kommen oder jemanden in den Arm nehmen, jemanden drücken, ist immer ganz schön.
Und deinen Mitmenschen immer ein bisschen Liebe zeigen.
Ja.
Martin, das sind ganz wunderbare Worte zum Abschluss, die ich auch gerne so stehen lassen möchte. Vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Aber bevor wir aufhören, möchte ich noch ganz schnell eine Schnellfragerunde mit dir abarbeiten.
Oh, jetzt geht's. Ja.
Da muss jeder Gast von mir einmal durch. Trink gerne vorher noch einen Schluck.
Ja,
das und dann können wir gleich loslegen. Bereit?
Ja.
Okay. Martin, Kaffee oder Tee?
Tee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
A und B.
Stadt oder Land?
Land.
Sommer oder Winter?
Winter.
Action oder Erholung?
Erholung.
Geburtstag oder Weihnachten?
Weihnachten.
Risiko oder Sicherheit?
Sicherheit.
Pizza oder Pasta?
Pizza.
Träumer oder Realist?
Realist.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Bahnfahren oder Fliegen?
Fliegen.
Was ist typisch Martin?
Ach, ja, typisch Martin ist einfach positiv, gute Gedanken geben und wirklich Leute begeistern für unseren Job und überhaupt ein bisschen was miteinander zu tun. Ja, vor kurzem hatte ich noch einen Kollegen, darf ich noch was sagen? Einen kleinen Einspieler. Vor kurzem hatte ich noch einen Kollegen gehabt, der hatte auch schon 10 Jahre sein Medical nicht mehr gehabt. Und er wollte immer Berufspilot werden. Da habe ich dann wieder getroffen nach ein paar Jahren und habe dann gesagt, was machst du denn jetzt so? Sagt er, ja, fliegt halt nur privat. Da habe ich gesagt, Mensch, was ist das Problem? Hat er mir das erzählt, dann habe ich ihn zu einem anderen Fliegerarzt geschickt. Und dann hat er auch wirklich jetzt sein Medical wiederbekommen. Und jetzt habe ich gesagt, siehste, los geht's, auf, positiv. Du, das war dein Traum, leb deinen Traum. Das ist halt wichtig.
Niemals aufgeben.
Ja, genau. Gas geben, rechts ist Gas. Überholspur, Ellbogen raus und machen. Ja, so ging mir das früher auch.
Wow, Martin, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich glaube, ich habe sämtliche Emotionen durchgelebt.
Sehr gerne.
Sehr beeindruckend, sehr intensiv. Hat mir nochmal ein paar neue Perspektiven aufs Leben gespielt. Mhm. Ein bisschen mehr Bewusstsein mir mitgegeben. Ganz herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Jederzeit.
Es war ein sehr intensives Gespräch, was mich nochmal intrinsisch hat darüber nachdenken lassen, mit welcher Selbstverständlichkeit wir eigentlich jeden Tag durchs Leben marschieren. Dass wir vielleicht viel häufiger, viel bewusster im Hier und Jetzt sein sollten. Dass wir nicht so viele, nicht immer so verkopft sein sollten bei den Entscheidungen, die wir vielleicht treffen. Dass wir einfach ein bisschen freier in dem sein sollten, was wir tun. Dass wir einfach das Leben genießen, jeden Tag mit einem Lächeln aufstehen, weil wir aufgewacht sind und auch dadurch die Möglichkeit haben, wieder genau das zu tun, was wir eigentlich machen möchten und dass wir unsere Träume verwirklichen können, dass wir es in der Hand haben, wir können es anpacken und wir haben eben nur dieses eine Leben dafür. Einen ganz wichtigen Punkt, den wir eben im Laufe des Gespräches angesprochen haben, war ja auch die Zivilcourage. Auch an der Stelle möchte ich nochmal dazu aufrufen. Es ist unfassbar wichtig. Geht nicht einfach vorbei. Geht mit wachen Augen durch die Welt. Wenn ihr jemanden seht, bei dem ihr euch nicht sicher seid, ob es der Person gerade gut geht oder nicht. Oder auch wenn ihr jemanden seht, dem es ganz offensichtlich nicht gut geht, dann holt Hilfe. Bitte einfach hingehen, die Leute ansprechen, gucken, ob sie ansprechbar sind. Im Zweifelsfalle, wie wir eben gelernt haben, unbedingt die Hilfe suchen, andere Menschen ansprechen, zum Telefon greifen und einfach helfen. Mein Learning aus dem heutigen Gespräch ist, dass ich zukünftig nicht so viele Sachen in Frage stellen werde, dass ich das Leben wieder mehr genießen werde, nicht so kritisch mit mir selber sein werde und einfach das mache, worauf ich Lust habe. Ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid und mit mir meinen nächsten Gast begrüßt. Bis dahin, alles Gute.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.